Auch heute Abend freuen wir uns auf die Auferstehung Jesu und diesmal so, wie wir sie bekennen im guten alten Katechismus. In Sonntagsabschnitt Nummer 17, das willen wir zuerst miteinander lesen. Heidelberger Katechismus, den 17. Sonntag. Was nützt uns die Auferstehung Christi? Erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an die Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Und drittens, die Auferstehung Christi ist uns ein verlässliches Pfand unserer eigenen seligen Auferstehung. Meine Lieben, ein wirklich kurzer Sonntag, dieser Nummer 17, oder? Sehr kurz sogar. Und das zu der so umstrittenen Auferstehung Christi? Na klar, die Kürze zeigt schon, der Katechismus ist eigentlich ein Lehrbuch für die Gemeinde. Sollte ich heute Abend, sag mal, einen Vortrag halten über die Auferstehung für Leute, die noch nichts vom Evangelium gehört haben, dann müsste ich zuerst natürlich die Geschichte erzählen. Und wenn ich Geschichte sage, ja, dann geht es um Quellen, um Fakten, Tatsachen. Wenn jemand nicht bereits davon weiß, dann fehlt ihm der Bezug zu diesem Sonntag. Aber unser Lehrbuch geht davon aus. Wir wissen es schon, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Am dritten Tag. Und was uns die Evangelien sonst noch darüber erzählen? De Katechismus wiederholt das nicht. Was er tut, ist uns die Bedeutung, den Reichtum dessen einzuprägen, was wir bereits wissen und glauben dürfen. Was steckt da für mich drin? Das ist der springende Punkt. Nur wenn ich den Wert der Auferstehung zu schätzen weiß, berührt mich das Evangelium. Dann erlebe ich wirklich frohe Ostern. Dann ist Jesus' Auferstehung nicht nur ein großes Wunder, das wir zwar alle möglichen Freidenken entgegenhalten, uns aber irgendwie fremd bleibt. Nein, dann wird die Auferstehung Christi zu einem Halt im Leben und im Sterben. Also, was nützt sie dir und mir? Eine typische Katechismusfrage. Nicht wann war die Auferstehung von Christus, Antwort am dritten Tag, aber was nützt seine Auferstehung? Und auch nicht, was nützt die Auferstehung Christi dem Herrn Jesus selbst? Es geht nicht um die Bedeutung der Auferstehung, abgesehen von dir und mir. Ist zum Glück auch unmöglich. Denn Christus, unser Herr, leed niemals getrennt von uns. Im Gegenteil, er liebt uns. Kümmert zich om ons. Daarom darf ik darf niet een beetje theoretisch reden over deze spannende wonder der Auferstehung. De Katechismus spricht ganz praktisch über den Wert, den sie für uns hat. Schau mal, die ganze Antwort ist an uns gerichtet. Schau mal, jeder der drei Teile an, um uns an die Gerechtigkeit Anteil zu geben. Auch wir werden erweckt zu einem neuen Leben, ein Pfand unserer Auferstehung in Herrlichkeit. Wenn du da ein bisschen über nachdenkst, dann siehst du schon Geschichte, heute, Zukunft. Und das ist total biblisch, dass der Katechismus das so macht. Guck mal, hier werden am Rande Texte aus den Briefen von Paulus und Petrus erwähnt und nirgendwo in ihren Briefen. Nirgendwo im Neuen Testament wird die Auferstehung als ein Ereignis verkündet, das für sich allein steht. Viele Theologen tun, als ob es so sei, und unterscheiden dann zwischen Fakten und ihre Bedeutung. Zwischen Fakten, die die Bibel erzählt, und was das alles bedeutet. Und sie sagen dann, naja,
We kunnen daarover discussiëren natuurlijk of het werkelijk passiert is, die schöpfung, die wonder, die heilung in Jezus, die auferstehung, maar dat macht ja niets. Man muss die Fakten eine Bedeutung geben. Man muss sie erklären. Sie müssen dir was sagen. Das ist, was zählt. Naja, ob es tatsächlich so passiert ist, wie es die Bibel erzählt, völlig egal. Aber was sagt es dir? Was macht es mit dir, wenn du das alles liest? Hört man ganz oft an alle theologische Akademien in Österreich. Diese Gedanke. Aber meine Liebe, im Neuen Testament wird das so nicht unterschieden. Tatsache und Bedeutung. Nein, die Tatsache der Auferstehung Christi ist die Bedeutung seiner Auferstehung. Denn Christus, der Mittler, steht für die Seinen auf. Wir können hier Fakt und Bedeutung nicht auseinanderreißen. Gut, Fakt und Bedeutung, man kann sie unterscheiden, aber nie trennen. Und dann ist die Bedeutung der Auferstehung Jesu, dass Gott uns Frieden bringt. Hört ihr das? Gott bringt Frieden. Alles wird wieder gut. Der Teufel geht seine Schritte zurück. Der Tod dreht sich um. Und von Ostern an sind wir für immer auf dem Weg zum Frieden. Mit Gott und zu einem neuen Leben. Und das wird ganz klar in einigen Versen, die möchte ich hier lesen. Lasst uns sie miteinander lesen. Zwei Verse aus dem Brief an die Hebräer. Du weißt schon, wir sind die letzten Monate jedes Mal wieder mit dem Hebräerbrief unterwegs. In der Lutherbibel auf Seite 282 im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, und dann auf Seite 282. 2. Hebräer Kapitel 13 und dann die Verse 20 und 21. Da heißt es: Vers 20 und 21 im 13. Kapitel Hebräerbrief. Ja, ab Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Habt ihr es gehört? Es geht um die Auferstehung Christi. Gott hat Jesus von den Toten heraufgeführt. Und das hat Bedeutung für unseren Weg in ein neues Leben. Der mache euch tüchtig in allem Guten zu seinem Willen. Und für unsere Zukunft Ehre von Ewigkeit zur Ewigkeit. Es wird alles wieder gut zwischen Gott und uns, denn er hat Jesus von den Toten heraufgeführt.
Ja, weil wir mal sterben können, werden wir auch auferstehen.
Wer glaubt an Jesus Christus, hat ewiges Leben. Und jeden Sonntag sagen wir es auch, ich glaube nicht nur, dass Jesus aufgestanden ist, aber auch, dass wir Auferstehung, die Auferstehung des Fleisches. Lebendig, mit einem neuen Körper. Keine Depression, vital, neu. Und das Thema ist, ich habe es schon erwähnt, der Hirte ist auferweckt. Es wird wieder gut mit den Schafen. Achtung, ich verwende hier das Wort auferweckt, weil, und das ist schon interessant, die Bibel verwendet zwei Worte für die Auferstehung. Auferstanden, Jesus selbst ist auferstanden, und auferweckt. Gott hat seinen Sohn auferweckt. Ich betone jetzt mal das Letzte. Gott hat seinen Sohn auferweckt. Gott, der Vater, hat daran mitgewirkt, dass Jesus auferstanden ist. Er hat ihn von den Toten heraufgeführt, haben wir gelesen. Und indem die Bibel sagt, er hat ihn heraufgeführt, zeigt sie uns, wie Gott der Vater uns an Ostern ein Geschenk vom Himmel macht. Aber was ist das für ein Geschenk? Was wird uns geschenkt, wenn Jesus von den Toten zurückkommt? Die Bibel sagt hier, uns wird der große Hirte der Schafen geschenkt. Gott schenkt uns in Jesus den großen Hirten. Und ihr kennt das alle, oder? Gläubige werden in der Bibel oft mit Schafen verglichen. Und Gottes Volk mit einer Herde. Nou ja, das klingt heute total schön. Touristen fahren gerne in die Schweizer Alpen, um die Schafherde zu bewundern. Diese tollen Schäfchen mit ihren Glöckchen. Wunderbar. Aber eigentlich, das muss ich ganz ehrlich sagen heute Abend, pass auf, aber eigentlich ist das kein ehrenhafter Name. Ein geeigneter Name schon. Wer das Leben einer Schafherde kennt, weiß, dass ein Schaf ohne eine Hirten nicht viel wert ist. Schau mal, wenn in den dürren Gegenden im judäischen Bergland ein Schaf auf sich allein gestellt war, kam nicht viel dabei raus. Wehrlos waren es gegen die Gefahr von Löwen und anderen wilden Tieren. Ein klagend, meckernde, wehrlose Beute. Dumm und naïef den richtigen Weg zu wählen. Und schon bald hatte es sich im Busch verheddert oder war in de Steppe völlig verloren, um zu verdorsten. Ein einzelnes Schaf kannst du fast abschreiben. Erwarte lieber nichts davon. Und wenn es sich um eine Herde handelt, wird es auch nicht viel besser. Die sind mit ihren Hunden nicht so viel klüger als der Einzelne und schon gar nicht stärker. Nein, was ein Herde braucht, ist ein Hirte. Und das gilt nun, sagt die Bibel, ganz besonders für Gottes Volk. Wir kommen nicht an ohne einen guten, starken Hirten. Die ganze dicke Bibel wurde eigentlich geschrieben, um uns das sehr gut zu lernen. Es machte das Alte Testament, habe ich schon gedacht, schon ziemlich lang. Wie oft hat unser Gott sein Volk Israel eine Zeit lang allein gehen lassen? Und dann sieht man es immer wieder, dann sieht man sie versinken in Götzendienst und sie verhungern. Aber zum Glück gibt es im Alte Testament noch mehr. Da lesen wir auch, dass es immer wieder gut ausgeht, wenn Gott Hirten gibt. Ein Beispiel? Eigentlich, Exodus, eigentlich sind sie in Ägypten versunken. Von der Liebe zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist nicht viel mehr übrig. Aber als Gott den Hirten Mose gibt, gibt es eine geistliche Erweckung. Sie werden gerettet. Und was haben sie gesungen? Und später, als das Volk in Gefahr ist, unterzugehen, in der Zeit der Richter, dann geht es wieder gut, als Gott Hirten, Richter gibt. Und später Samuel und den König David. Sie führen die Herde wieder auf rechte Wegen. Und dann gibt es sogar herrliche Höhepunkte. Wie ist das möglich? Waarom kan Salomo's vredesrijk bis in das land der koningin van Saba glänzen? Waarom kan Salomo's tempel in de zonne stralen? Nur weil God dieser dummen Herde Hirten gegeben had. Aber das ist eine Lektion, die die Schafe oft wieder vergessen haben. Und ehrlich gesagt, viele Hirten auch. Eigentlich ist das ihnen erst richtig klar geworden, als sie schließlich ins Exil geschickt werden. Da waren sie nun. Jetzt konnten sie erfahren, wo man in eigener Kraft landet. Völlig festgefahren, in fremden Land. Und schon vorher, das hat mir die letzten Tage so bewegt, muss ich sagen, schon vorher gibt der Herr ihnen dann das Gebet aus Jesaja 63. Wir haben es gelesen, oder? Wo ist denn nun der Gott, die sie damals auf dem Meer heraufgehörte wie einen Hirten mitsamt seiner Herde. Wo ist er, der seinen Heiligen Geist in sie gab, der seinen herrlichen Arm zu Rechten des Moses gehen ließ, der die Wasser spaltete vor ihnen her, auf dass er sich einen ewigen Namen machte, der sie führte durch die Fluten. So hast du dein Volk geführt. Was passiert hier? Meine Lieben, hör genau zu. Was hier passiert? Dus, ein Beter moest im Exil den Herrn an jene früheren Tage erinnern. Und dann moest er sagen: Lieber Herr, in der Wüstenzeit konnte es Israel nur gut gehen, weil du einen Mose und einen Aaron gegeben hast. Dann gab's Frieden. Und dann, im Exil, lernen sie es zu sagen: Herr, wo bist du jetzt? Gibst du dann keine Hirten mehr? Aber was sollen wir dann? Und so ruft das Ende des Alten Testaments wieder nach einem Hirten, nach dem guten Hirten. Und, meine Lieben, es ist dieses Gebet, das sie immer wieder lernen müssten. Es ist dieses Gebet, das am Ostersonntag endlich erhört wird. Nou ja, der Verfasser des Hebräerbriefs kann es kurz fassen. Seine Leser kannten doch die Evangelien. Aber diese eine Pinselstrich, der große Hirte der Schafe, genügt, um das ganze Bild noch einmal ganz klar vor sich zu sehen. So ganz viel davon hatte Jesus hier auf Erden schon gezeigt und gesagt. Wie sehr hat er sich beim Predigen als eine Hirte gezeigt? Na gut, ein Hirte unter unwilligen Schafen, aber ein Hirte. Hat er nicht gesagt, wie oft habe ich mich danach gesehnt, deine Kinder zu sammeln? Sammeln ist die Arbeit einer Hirte. Hä? Jemand hat mich vor ein paar Wochen gefragt, was ist deine Definition von Kirche? Ich sage, das ist einfach. Ich brauche nur drei Wörter. Kirche ist Versammlung. Der Hirte, die die Schafe versammelt mit seinem Wort und seinem Geist. Wie sehr rührt Jesus das Mitleid mit den Menschenmengen? Und wie bewegt es ihnen, wenn er sieht, dass sie umhergetrieben und erschöpft sind, sagt Matthäus, erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben? Hast du das auch manchmal gedacht, wenn man die ganze Christenheit in unserem Land ansieht, die überall irren und wirren? Schafe, die keinen Hirte haben. Und der Sohn wollte das Volk mit Vaters Wort weiden. Er richtete die Schwachen auf, heilte die Lahmen und machte die Blinden gesund, wie ein Hirte. Mit einem Ölfläschchen zur Heilung, mit einem Stock, um die wilden Tiere zu schlagen, so zog er durch Israel. Und er durfte auch schon eine kleine Herde um sich scharen. Sollte nur eine kleine Zahl von Schafen sein, weil er selbst noch erniedrigt werden musste. Am Ende nur 12. Nein, 11. Ja, und auch die werden sich über ihn ärgern in dieser Nacht. Doch so klein, so erniedrigt ze auch sein mag, schau mal, da gibt schon den Anfang der Herde, die Gott ihm geben wird. Und in seinem hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, da sagt er es, kurz vor dem Sterben: Vater, die du mir gegeben hast, ich habe sie in deinem Namen bewahrt. Ich habe über sie gewacht und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Du wachst, lässt niemanden verloren gehen. Das ist Hirtensprache. Du kümmerst dich um die Schafe. Daarom nannte zich onze Heiland auch der gute Hirte. Über Schafe, die den Tod verdient hatten. Aber er ist der gute Hirte, die sein Leben für das der Schafe hingebt. Und so legt dieser Hirte durch sein Opfer den Grundstein für die dauerhafte Beziehung Gottes zu seinem Volk. Ja, ich gebrauche jetzt das Wort Beziehung. Denn Gott wollte einen Bund mit uns schließen. Wir haben es in letzter Zeit immer wieder gehört. Hè? Gott wollte einen Bund mit uns. Eine dauerhafte Beziehung. Aber dieser Bund wurde immer an der Wurzel zerfressen. Durch die Sünden der Herde. Und dann kam Christus, der große Hirte. Und er litt für diese Übertretungen höllisch intensiv. Aber, und genau das ist frohes Ostern. Jetzt können unsere Sünden Gottes Bund mit uns nicht mehr aufheben. Niemals. Es ist ein ewiger Bund. Eine dauerhafte Beziehung. Sie kann nie mehr gebrochen werden. Und darum nennt der Hebräerbrief Jesus den großen Hirten. Ich weiß, es gab mehr Hirten. Jawohl, es gab viele kleine Hirten. Auch Geschenke von Gott, hè? Mose, Aaron, David, es gibt ein Hiskia. Aber sie hatten das Volk Gottes nicht im Griff. Sie kämpften für die Schafen, sie beteten für sie, aber auch sie blieben fehlerhafte Sünder, alle. Jesus dennoch ist nicht einer dieser kleinen Hirten. Er ist der große Hirte, der den Bund garantiert und repariert und für eine enge Beziehung sorgt. Das ist seine Gerechtigkeit als Hirte. Habt ihr das Wort wieder gelesen im Katechismus? Gerechtigkeit? Das ist so ein Stichwort. Aber es ist ganz einfach. Da steckt das Wort Recht drin. Gerechtigkeit. Die Sünde macht alles krumm. Die Sünde kann jetzt die Beziehung nicht mehr verzerren. So sagt es Sonntag 17. Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben. Und achte darauf, auf dieses Teilen Anteil geben. Er teilt es mit uns. Dass es für uns eine Bedeutung gewinnt. Das ist das Wesentliche an Ostern. Denn die Gaben Gottes, die am Kreuz erworben wurden, müssen auch ausgeteilt werden durch einen Hirten. Schon interessant, hè? Am Karfreitag zijn alle diese Schätze, die Versöhnung mit Gott, die Tilgung der Schuld durch kostbares Blut, alle diese Gaben sind zu haben. Es ist vollbracht. Die Türen öffnen sich. Aber nichts passiert. Die Herde wird weder kalt noch heiß davon. Die Schafe sind verstreut, denn die Hirte worden geschlagen. Und untröstlich schweifen sie weiter zwischen Karfreitag und Ostern. Und meine Liebe, dieser eine Karsamstag, auch stiller Samstag genannt, vielerorts, dieser eine stille Samstag ist lehrreich für alle folgenden Jahrhunderte. Wäre Christus nicht wiedergekommen von den Toten, dann wäre es immer noch stille Zaterdag. Stiller Sonntag, stiller Montag und so weiter und sonst nichts. Dann hätten wir schon langst vergessen, dass Jesus jemals am Kreuz gestorben war. Es war nur ein Samstag, aber es reichte uns zu zeigen, wie sehr wir es brauchen, dass Jesus zurückkommt von dem Toten. Weil was wir am Karsamstag vermisten, das war nicht die Wiese. Auch nicht das Essen und Trinken, sondern ein Hirte, der uns lehrte, auf die neue Wiese zu gehen. Eine dumme Herde, leider, es bleibt auch im neuen Bund so. Aber wie wahr ist es dann, dass Gott es wieder gut macht mit uns? Denn er lässt den Hirten auferstehen, wie er einst durch das Wasser des Roten Meeres den Israeliten Mose und Aaron gab, so gibt er uns im Garten von Arimathea Jesus zurück. Und mit diesem Hirten kommen wir an. Denn ein Mose und ein Aaron, aus dem drohenden Wasser gerettet, sie werden bald wieder verschlungen. Aber Gott hat Jesus vor dem Tod gerettet. Er hat seine Macht gebrochen, seine Fluch getragen. Was denkst du, war das keine endlose, ununterbrochen Geschichte von Adam bis Christus? Immer wieder herrschte der Tod, wie ein Tyrann. Keiner entkam seinem Griff. Ja, super. Ab und zu wurden Tote auferweckt. Lazarus, die Tochter des Jairus. Aber immer nur für kurze Zeit. König Tod herrschte. Und wer auf der ganzen Welt, wer sah auch nur eine Schwachstelle in seinem Reich? Niemand. Aber an dem Morgen, an dem Gott uns Jesus zurückgibt, wurde eine Bresche in die drohende Mauer geschlagen. Und da mag der Tod heute unbesiegbar erscheinen, gibt es, ich weiß nicht, ob ihr noch die Berichte leest in die Zeitung oder auf Fernsehen in die Nachricht, ob dass du einfach denkst, ich muss das alles nicht mehr hören. Aber gibt es in dieser Zeit nicht sehr viele Toten? Man kann über die Fotos von tatschikischen Stümpfen mit nur noch einem Ohr, schuldigem Blut an den Händen und Henkern wie Bestien um sich herum reden. Über Leichen in einem Kino, die massakrierten Kibbutzim in Israel, diese uralten Orte von Zusammenarbeit. Städte in Gaza, die nur noch Ruinen sind. Rache und Trauma und fliehende Familien. Und wir möchten am liebsten wegschauen, oder? Aber was wir glauben, hat mit diesen Orten zu tun. Tote Orte gibt es in der Bibel viele. Israel in Ägypten, im Exil, Jesus in Gethsemane und auf Golgotha. Aber genau dort ist es passiert. Genau dort ist schon das Gegenteil bewiesen worden. An Ostern hat sich der Tod bereits als machtlos erwiesen. Dort im Grab liegen die Leichentücher der Toten, ruhig aufgerollt. Ist das keine schöne Ansicht? Sie liegen da ruhig aufgerollt. Sie fesseln nicht mehr. Dort ist der Stein weggerollt. Der hält nicht mehr zurück. Der Grabstein verliert es. Jesus geht zurück. Eine Tür öffnet sich und bleibt offen. Und auch wenn wir noch auf die Verstorbenen warten, die beim Herrn sind, unsere Lieben, wir erwarten sie, aber ihr Leib ist im Grab, dann warten wir bei einer offenen Tür. Niemand schließt sie mehr. Niemand kann diese Tür mehr schließen. Denn er hat die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Also, du, bist du jung, bist du älter, bist du ganz sehr alt, du brauchst den Tod nicht mehr zu fürchten. Christus ist der große Hirte, der stärker ist als alle Wölfen, die die Herde angreifen können. Stärker als dieser letzte Feind, der Tod. Und wir? Wir sollen uns jetzt entsprechend verhalten. Denn auch wir als Christen sind oft nog, darf ich das sagen, solche dumme Schafen. Die mit gesenktem Kopf gehen, statt zum Hirten aufzuschauen. Ich habe schon einige Kirchen in Österreich besucht. Und dann denkt man, das sind Christen. Und die gehen allen mit erhebenen Hoofd. En dan zie ik die nog een beetje zo laufen. Und das sind nicht alle depressive Leute. Das sind ganz viele eigentlich. Statt zum Hirten aufzuschauen. Und was sieht man dann? Steine im Weg. Dornen am Wegesrand. Manchmal unfruchtbaren Boden. Schlaglöcher in die man fallen kann? Oder, kann, das passiert auch, wir halten den Kopf ein wenig zur Seite, leicht erhoben in Richtung der anderen Schafe, und wir ärgern uns über die Böcke. Ein Schaf verdrängt das andere. Aber die Bibel sagt, liebe Leute, wenn es Sonntag ist, der erste Tag der Woche, dann musst du halt anfangen, den Kopf ein bisschen mehr zu heben. Und genau darauf achten, was für einen Hirten wir heute haben. Einen Hirten, der den Flug für dich getragen hat. Und der aus dem Maul des Grabes zu dir zurückgebracht ist. Klar, ich weiß, und einige von uns wissen das ganz bestimmt. Auch das kirchliche Leben in Österreich hat immer noch seine dornige Wege. Und auch unser eigenes Leben hat seine Steilstrecken. Aber richte dich auf, meine Lieben, und hebe dein Haupt. Da geht er, vor uns her, der große Hirte. Und er schaut auf uns zurück und sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig bis in alle Ewigkeit. Und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Kann man alles in Offenbarung lesen. Und das sagt unser Herr, wo sagt er das? Schon aufgevallen? Kapitel 1, Offenbarung 1. Das sagt er, während er mitten zwischen den sieben Gemeinden steht. Also, er sagt das zu uns, in unserer Zeit. Deshalb brauchen wir als Christen nicht zu seufzen und zu klagen. Auch wenn es schwierig wird. Und wenn wir Probleme haben, nicht kleingläubig sagen, wo ist Gott, der die Hirten seiner Herde aus dem Wasser führte? Wo ist nun der Gott des Spurgeons, Luthers und Calvins? Glaubst du? Dann sag es heute, bei all deinen Sorgen, gelobt sei Gott, der uns aan Ostern den lebendigen Hirten für immer gegeben hat. Und geh in diesem Glauben voller Zuversicht in die neue Woche. Meine Lieben, lass den Kopf nicht hängen, denn der Hirte ist auferweckt. Es wird wieder gut mit den Schafen. Sehr gut sogar. Wie im Paradies. Vater im Himmel, danke für diesen schönen sonnigen Sonntag. Was für ein Fest, Herr Jesus, dass wir deine Auferstehung feiern können in einer Welt, die immer noch den Tod unterworfen ist. Danke, dass du uns am Anfang einer jeden Woche Mut gibst. Wir wissen nicht, was uns in den kommenden Tagen erwartet. Sind es Freude und Gesundheit oder Schwierigkeiten, Krankheit, Tod? Aber wir gehen in die neue Wochen im Wissen, dass Jesus lebt. Und im Wissen, was vor uns liegt. Auferstehung, ewiges Leben. Danke, dass du uns auf einen neuen Weg geführt hast. Einen Weg mit Zukunft. Und willst du uns dann helfen im Glauben auf diesem Weg? Willst du unseren Glauben stärken? Besonders in dieser Osterzeit beten wir dafür. Und Herr, segne all die Arbeit, die geschieht, um auch andere Menschen zu dir zu rufen. Gedenke der Arbeit der Missionen und bitte sorgst du dafür, dass sich immer wieder Menschen finden, die diese schöne Arbeit tun wollen. Menschen, die das auch möchten, predigen, verkündigen, Kinder unterrichten. Mögen noch viele kommen, auch in Neuhofen, Marchtrenk, Wels, Kematen, Pieperbach, in Klaus an der Pierbaan und in St. Marien, Menschen, über die auch dein Name verkündet wird. Sei bei so vielen in unserem guten Land, die nichts Gutes über dich hören und fernab leben von deinem Wort. Ja, wir wissen es, du tust ihnen kein Unrecht. Denn es ist unser eigener Unwille, der uns von dir entfremdet. Wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir schon ganz klein darunter. Denn auch wir sind Sünder. Aus der Sklaverei der Sünde befreit. Auch wir sind Verbrecher. Aus der Unterwelt geholt. Aber wir denken an sie, als ob sie unsere eigenen Kinder wären. Ja, es sind manchmal unsere eigenen Kinder und Enkelkinder. Geschwister, die nichts von dir wissen wollen. Ermutige und tröste die Eltern und Großeltern, die diesen Schmerz so spüren. Und an diesem Ostersonntag bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du viele, die dein Wort nicht hören, früher oder später zu dir bringst. Oder besser noch, dass du ihnen dein Wort bringst. Herr, du bist fähig, du bist mächtig, dort zu wirken, wo wir nicht wirken können. Dort dein Werk zu tun und Wunder zu geben, auch bei uns hier im Kremstal und in Linz. Wirst du allen Seelsorgen und Pastoren und Gemeindemitarbeitern helfen, die dein Wort treu verkunden, und Studenten in der Theologie, die das gerne möchten, und auch uns als Gemeindeglieder, wirst du uns zu guten Instrumenten werden lassen, uns alle? Und bitte, Herr, beseitige alles, was das bedroht, warum wir bieten. Denn es ist ein Wunder, wenn das, was du uns gegeben hast, auch von uns gut bewahrt wird. Und für all diese Wunder beten wir und dürfen wir dich bieten. Nicht nur für deine Kinder in Österreich, sondern auch für die überall auf der Erde. Wir danken dir, dass wir mit ihnen verbunden sind, weltweit durch den einen Glauben und den einen Heiland, indem wir unser Gebet zu dir senden, unserem Heiland Jesus Christus, gelobt und gepriesen, sein Name. Amen.